Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schönen guten Morgen. Mein Name ist Sherazad Becker. Ich bin nicht, wie angekündigt, June Tomiak, auf den Sie eigentlich warten. Die sitzt neben mir. Ich werde Ihnen aber jetzt in den ersten Minuten ganz kurz die TinCon vorstellen. Wir sind quasi heute mit June und unserem zweiten Sprecher Jonathan Funke hier angereist. Das sind nämlich zwei unserer jungen Sprecherinnen, die bei uns auf der TinCon auftreten. Die TinCon ist Kurzform für Teenage Internet Work Convention. Und wir sind die erste Konferenz für digitale Jugendkultur, oder wie wir es gerne nennen, das erste Festival für digitale Jugendkultur. Was wir eigentlich tun ist, also wir sind Veranstalter, wir machen eine Konferenz für digitale Jugendkultur und unser Credo ist quasi inspirieren, motivieren und befähigen. Unsere Zielgruppe sind 13- bis 21-Jährige. Und wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, eine Bühne zu bekommen, ihre eigenen Gedanken, Projekte, Ideen vorzustellen. Und auf diesem Weg bis auf die Bühne begleiten wir sie eben auch ganz eng. Wir coachen sie, wir erarbeiten mit ihnen zusammen ihre Talks und geben ihnen am Ende eben auch die Bühne, die sie brauchen, um ihre Gedanken zu artikulieren. Daneben gestellt haben wir natürlich die Helden und Akteure der digitalen Jugendkultur, die wir dazu einladen. Seien es YouTuber, seien es junge Politikerinnen wie June, seien es junge Gründer, die ihr eigenes Business an den Start bringen. All denen bieten wir eine Bühne und wir wollen eben digitale Jugendkultur in all ihrer Vielfältigkeit abbilden. Das heißt GIFs, Memes, YouTube-Kultur, all das soll bei uns einen Platz finden, aber genauso eben auch wie Coding, Gaming und all der geile Scheiß, der jetzt im Internet los ist, soll bei uns auf der Bühne passieren. Hinter der ganzen Veranstaltung steht der gemeinnützige TinCon e.V., der gegründet wurde von, viele von Ihnen werden die Republika kennen, zwei der Mitbegründerinnen der Republika. Und auch das ist etwas, was uns, glaube ich, gut beschreibt. Wir sind die Republika für junge Leute, denn tatsächlich nur 13- bis 21-Jährige haben bei uns das Zugangsrecht. Wir haben verschiedene Formate, also neben der TinCon, die seit 2016 in Berlin stattfindet, seit letztem Jahr auch in Hamburg und im nächsten Jahr auch in NRW, die eben über 3 Tage stattfindet in Berlin, in Hamburg immer eintägig stattfindet. Und auf dieser Veranstaltung gibt es eben verschiedene Formate wie Vorträge, Diskussionen, Workshops, Hands-on-Workshops mit Stars und Expertinnen aus der digitalen Szene. Die Themen sind genauso vielfältig, wie ich beschrieben habe. Code, Technik, Games, Bildung, YouTube, Kultur oder Musik, all das findet bei uns statt. Dazu, und das ist uns besonders wichtig, dokumentieren wir all die Sachen, die bei uns passieren, auch sehr gut, weil wir eben auch gerade unseren jungen Sprechern die Möglichkeit geben wollen, sich präsentieren zu können, weswegen alle unsere Talks eben auch bei YouTube in wirklich guter Qualität hochgeladen werden. Und daneben haben wir das über das Jahr stattfindende Marmelada Breakfast Club, eine Diskussionsrunde, in der wir in Frühstücksatmosphäre mit Jugendlichen diskutieren über die Themen, die sie interessieren, mit den Stars aus ihrer Welt quasi. All das ist kostenlos oder die TinCon zumindest sehr niedrigschwellig finanzierbar für Jugendliche. Ganz besonders wichtig, und ich möchte es vor allem nochmal herausstellen, weil wir eben heute mit zwei unserer jungen Sprecher hier sind, ist eben, dass diese jungen Sprecher bei uns diese Bühne bekommen und vor allen Dingen seit dem letzten Jahr, als wir ganz großen Erfolg erlebt haben mit unserer U21-Bühne, wollen wir das eben auch weiterführen und wollen eben jungen Leuten die Möglichkeit geben, sich eben auch mehr einbringen zu können in gesellschaftliche Diskurse und vor allen Dingen auch junge Stimmen in politische, gesellschaftliche Diskurse einzubringen. Weil wir finden, wenn es zum Beispiel um digitale Bildung geht, müssen Jugendliche mitsprechen und nicht Menschen, die es im Zweifel gar nicht mehr betrifft in 10, 20 Jahren. Genau an den Stellen wollen wir Jugendliche befördern und ihnen auch irgendwie die Möglichkeiten geben, dass sie sich einbringen. Das ist so ein bisschen unser Verlauf. 2015 gestartet, 2016 das erste Mal in Berlin, seit letztem Jahr in Hamburg eben auch und in diesem Jahr das erste Mal in Leipzig auf der Messe. Im Herbst werden wir auch in Frankfurt sein und genau, so wächst unser Projekt und wird immer größer. Ganz zum Schluss, bevor es mit June weitergeht, einfach nochmal so ein paar Zahlen, die vielleicht auch wichtig sind. Wir haben mittlerweile 3.500 Besucher auf unseren Veranstaltungen gehabt. In Hamburg tatsächlich großartiger Erfolg mit 1.500 Schülern und Schülerinnen, die zu uns gekommen sind. In Berlin haben wir auch konstant 1.000 Besucher, die zu uns kommen. Wir haben 5.000 Kontakte über Social Media Portale, Instagram, Facebook, Twitter. Wir haben über 5.000 Abonnenten bei YouTube und was tatsächlich besonders toll ist, gerade für unsere jungen Sprecher, ist, wir haben über 2 Millionen Klicks auf YouTube in unserer Videodokumentation. Das heißt, das, was wir da bereitstellen, wird eben auch wirklich großartig angenommen und wir können damit eben Jugendlichen die Bühne geben, die sie brauchen. Und genau das mache ich jetzt auch. Ich gebe jungen Menschen genau die Bühne, die sie brauchen und übergebe an June.
Genau, ich bin June, ich wurde so ein bisschen schon vorgestellt, ich komme da gleich nochmal zu, worüber ich heute sprechen möchte. Mein Talk heißt Jung, politisch Parlamentarierin, warum wir mehr junge Menschen in den Parlamenten brauchen. Und jetzt kurz zu mir, wer bin ich eigentlich? Ich bin June, ich bin 21 Jahre alt mittlerweile und ich bin seit knapp anderthalb Jahren, seit 2016 sitze ich im Berliner Abgeordnetenhaus, das ist das Landesparlament von Berlin. Sonst bin ich noch Studentin. Und ich bin quasi direkt nach der Schule, habe ich mich entschieden, Politik machen zu wollen und bin jetzt echte Parlamentarierin, echte Abgeordnete. Die Ausschüsse, die da stehen, also im Bildungsausschuss, Verfassungsschutz, Innenausschuss und im ersten Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag am Breitscheidplatz sitze ich drin und ich bin Sprecherin für Jugend und Strategien gegen Rechtsextremismus meiner Fraktion. Also bin richtig im Politikbetrieb mit drin und habe da Aufgaben und trage da Verantwortung. Genau. Wie kommt man mit 19 Jahren dazu, sich in ein Landesparlament wählen zu lassen, ist vielleicht eine Frage, die ich auf jeden Fall, als ich jünger war, mir nicht beantworten konnte, vor allem, weil es kaum junge Menschen in Parlamenten gibt einfach. Ich habe angefangen, Politik zu machen, relativ spät. Ich bin in der 9., 10. Klasse, bin ich das erste Mal vorgeschlagen worden fürs Kinder- und Jugendparlament an meiner Schule und dann in meinem Bezirk. Und dann war ich irgendwann auch Klassensprecherin bei mir in der Klasse und dann habe ich angefangen, auf Bezirksebene und auf Landesebene in den Landesschülerausschuss zu gehen und habe mich da eingebracht. Also ich habe Schülerpolitik gemacht. Wir haben uns da mit Themen beschäftigt, wie irgendwie, dass die ganzen Turnhallen kaputt sind. In meiner Schule war es so, dass irgendwie die eine Turnhalle hatte ein Loch. Und dann hatten wir irgendwie ganz oft Sportunterrichtsausfall oder wir haben debattiert über ein Handyverbot an unserer Schule und es waren irgendwie alles Themen, die vor allem Schüler betroffen haben, klar, im Lebensraum Schule. Und das habe ich aber dann auf relativ hoher Ebene, Bildung ist ja ein Thema, was jedes Land für sich alleine entscheidet, da auch mitgestaltet und die Interessen der Schüler schon mitvertreten. Und gleichzeitig war ich Mitglied bei der Grünen Jugend schon, also bei der Jugendorganisation der Grünen und habe mich da irgendwie politisch auch weitergebildet, nicht nur zu Schulthemen, sondern auch zu anderen Sachen generell. Und als ich dann 2015 habe ich Abitur gemacht, als ich aus der Schule raus war und dann natürlich auch nicht mehr in diesen ganzen Gremien war, habe ich überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Will ich studieren? Will ich eine Ausbildung machen? Also einmal natürlich für mich selber, aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass ich eigentlich sehr, sehr frustriert war von dieser Arbeit als Landesschüler im Landesschülerausschuss in diesen ganzen Gremien. Aber auf der anderen Seite hat mir das total viel Spaß gemacht. Also ich fand das total super, dass wir uns einbringen konnten, dass wir Ideen entwickeln konnten, dass unsere Meinung gehört wurde. Also dass wir standen mit unseren Positionen teilweise in der Zeitung und es war irgendwie eine Sache, so ganz viele junge Menschen, die auch vorher gar nicht wussten, wie Politik an ihrer Schule funktioniert, dass wir da Leute erreicht haben. Und gleichzeitig war es so, dass immer, wenn wir uns dann tatsächlich mit den echten Abgeordneten getroffen haben, mit den echten Politikern, ich war einmal bei der Kultusministerkonferenz und konnte sprechen. Und das war immer ganz, ganz grausig tatsächlich, weil uns wurde immer gesagt, ja, ihr habt ganz tolle Ideen, ihr jungen Leute, aber wir Alten, wir wissen, das geht alles nicht so schnell und ihr müsst da mal einen Zacken rausnehmen und in ein paar Jahren. Und da seid ihr dann vielleicht, wenn ihr älter seid, könnt ihr das vielleicht verstehen. Und das fand ich eine Position, die ich sehr frustrierend fand und die mir nicht gefallen hat. Und als ich dann überlegt habe, was will ich jetzt eigentlich machen, dachte ich, okay, nur meckern geht auch nicht, sondern man muss auch mal machen und nur schief gehen kann es ja. So, und dann bin ich bei den Grünen eingetreten, also richtig in die Partei und Genau, habe gesagt, ich will auf die Landesliste, habe mich beworben bei den Grünen und wurde dann tatsächlich gewählt, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass auch junge Menschen in den Parlamenten vertreten sind und ich möchte das gerne für Berlin machen. Genau, das zu der Geschichte, wie ich da eigentlich hingekommen bin. Genau, ich weiß nicht genau, ob alle wissen, was eigentlich so Abgeordnete den ganzen Tag machen. Ich finde immer, dass die meisten, vor allem ich bin oft an Schulen und dann in Klassen und die meisten Schüler wissen gar nicht, was man da so den ganzen Tag macht. Irgendwie von Merkel kriegt man was mit, dieses irgendwie, da gibt's immer schicke Fotos und irgendwie klingt das alles ganz wichtig, was sie da macht, aber irgendwie hat man nicht so den Begriff davon, was das tatsächlich bedeutet. Und tatsächlich ist es auch ein ganz großer Blumenstrauß an Dingen, die man macht. Man macht parlamentarische Arbeit, also sowas wie Reden, Schreiben, Reden, Halten im Plenum, zuhören, man muss ganz viel zuhören, ganz viele Akten lesen. Das ist so die klassische Arbeit, aber was man natürlich auch macht, ist, dass man für ein bestimmtes Fachthema zuständig ist. Ich zum Beispiel Jugendpolitik. So, ich beschäftige mich mit allen Dingen, die Jugendliche in Berlin betreffen und bin da die Ansprechperson von den Grünen im Abgeordnetenhaus. Und da muss ich mich natürlich auch in viele Sachen einlesen oder ich treffe mich mit Organisationen von jungen Menschen. Ich gehe an Schulen, wie gesagt, oder Schulklassen besuchen mich im Parlament. Das ist eine Sache, die ich auch mache. Und natürlich ist man weiterhin in einer Fraktion, in einer Partei und muss sich da ja auch abstimmen, weil man ja nicht alle Sachen alleine entscheidet. Auch wenn man die Expertin in einem bestimmten Thema ist, muss man ja trotzdem die anderen auch da mitnehmen und davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und ansonsten macht man klassischerweise noch Wahlkampfarbeit. Ich habe aber tatsächlich keinen Wahlkreis in Berlin. Das heißt, ich bin einfach überall, wo die jungen Leute in Berlin sind, bin ich auch unterwegs. Genau, so ein bisschen der Talk hat ja zwei Teile. Einmal wollte ich ein bisschen über mich reden und zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, als junger Mensch Politik zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass es sehr, sehr wenig junge Leute gibt, die tatsächlich in Parlamenten sitzen. Also es gibt noch, also im Abgeordnetenhaus ist es zum Beispiel so, dass wir 3 Personen unter 30 sind. Und ich bin mit Abstand die Jüngste. Und die Leute mit 30 und Anfang 30, die gelten als jung. Der Jüngste von der CDU ist 35 und gilt da auch total als Jungspund. Und das ist irgendwie total absurd, weil der ist halt 15 Jahre älter als ich. Das ist total absurd. Also ich finde das krass. Es gibt natürlich auch bei der CDU jüngere Leute, aber die sitzen irgendwie halt nicht in den Parlamenten. Oder kaum. Genau, und wie gesagt, in Berlin bin ich da so ein bisschen einsam. In den meisten anderen Länderparlamenten sieht das ähnlich aus. In Niedersachsen gibt es noch eine junge Kollegin, die ist auch Anfang, Mitte 20. In Schleswig-Holstein auch. Aber meistens sind trotzdem so ganz junge Leute, sind trotzdem immer noch die Ausnahme. Und natürlich ist es so, in Berlin wird auf 5 Jahre gewählt, das ganze Parlament wird natürlich in den 5 Jahren älter. Aber trotzdem ist es natürlich bezeichnend, dass man vor allem, man kann ja auch erst ab 18 gewählt werden. Das ist ja das, was da auch mit reinspielt. Früher kann man ja gar nicht ins Parlament gehen, weil man dann erst das passive Wahlrecht erlangt. Genau, und was kann man eigentlich machen, damit sich das ändert? Natürlich ist irgendwie so ein bisschen die eine Möglichkeit, die man hat, das Wahlrecht zu verändern. Also, dass man sagt, auch jüngere Leute sollten gewählt werden können oder sollten wählen können. Ich bin eine Verfechterin des Wahlalters 16. Was natürlich schwierig ist, wenn Leute noch zur Schule gehen, wenn die dann im Parlament kommen, da hat man unfassbar viel zu tun, muss ganz viel arbeiten und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die schwierig ist. Muss ich halt überlegen, man schließt gerade einfach junge Menschen aus von der politischen Partizipation. Es gibt unfassbar viele Menschen in Deutschland, die unter 18 sind, das sind knapp 13 Millionen gerade und die sind einfach, die werden nicht gehört. So, diese haben keine Vertretung im Parlament und natürlich ist es so, dass ein Parlament soll ja auch einen Querschnitt der Gesellschaft einfach darstellen und junge Menschen sind da einfach kaum vertreten und natürlich ist es so, dass die älteren Leute angehalten sind, die jungen Leute mitzudenken. Aber vor allem, wir haben ja gerade auch so ein bisschen über Internetkultur gesprochen und über digitale Bildung. Und das sind einfach Themen, die können wir einfach besser. Und das sind Sachen, die uns in Zukunft betreffen werden. Und auch, alle Themen werden uns länger und nachhaltiger betreffen. Wir müssen irgendwie auch uns mit den Problemen beschäftigen, die vielleicht Politiker heute noch nicht lösen können. Und ich glaube, dass es deshalb ganz wichtig ist, sich neue Formate zu überlegen, wie man junge Leute auch nicht unbedingt in Parteien, aber irgendwie in den politischen Prozess mit einbringt. Weil es ist ja gerade auch so, dass die Parteien sind ja auch unfassbar alt. Die Grünen sind durchschnittlich, haben sie die jüngsten Mitglieder, aber das Durchschnittsalter liegt auch bei um die 40. Und wenn man als junger Mensch irgendwie sagt, ich will mit 15 mitmachen und dann kommt man da hin und dann sitzt man irgendwie in einer Runde und die Leute sind alle irgendwie 20, 30 Jahre älter als man selber, das ist einfach ein Format, was oft nicht passt. Genau, man muss politische Beteiligung ermöglichen. Wie geht das? Wie gesagt, Wahlalter ist eine Möglichkeit. In Berlin experimentieren wir so ein bisschen gerade mit Beteiligungsformaten, wie wir vor allem bei Jugendpolitik, also bei Dingen, die tatsächlich die jungen Menschen betreffen, auch Jugendliche anhören können. Da bin ich auch morgen bei einer Veranstaltung, wo diese Ergebnisse vorgestellt werden von den Jugendlichen und bin auch ganz gespannt, weil es das erste Mal ist, dass wir zum Thema Jugend da was in Berlin gemacht haben. Und ich glaube, dass es trotzdem so ist, dass es gibt eine Diskrepanz. Also junge Leute werden natürlich irgendwie oft gefragt. Das habe ich ja auch erlebt in meiner Schülervertretungszeit. Aber es ist natürlich trotzdem noch so, dass die Meinung einfach nicht gleich viel wert ist. Und dann wird gesagt, ja, in ein paar Jahren können wir dann nochmal sprechen, wenn ihr auch genauso viel wert seid, genauso reif erwachsen seid wie ihr. Und das Ding ist halt, auch als nicht reifer Mensch ist man von all den Entscheidungen, die in Politik getroffen wird, ist man davon betroffen. Und ich finde, dass es nur fair ist, wenn man dann auch mitentscheiden kann und vor allem mitsprechen darf. So, weil junge Menschen haben auch eine Stimme, die haben auch Meinungen dazu und vielleicht haben sie noch nicht 10.000 Fachbücher zum Thema gelesen, aber trotzdem ist ihre Meinung auch wichtig und die muss auch gehört werden. Es gab in letzter Zeit, vor allem rund um Kevin Kühnert, das habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es den Hashtag diese jungen Leute, dass junge Menschen darüber berichtet haben unter diesem Hashtag, was ihnen schon alles passiert ist, als sie sich politisch engagiert haben, vor allem blöde Sprüche. Ich habe da ein paar Tweets mitgebracht. Ich glaube, sie werden jetzt nicht alle angezeigt, weil sie jetzt... Egal, ich kann es auch so ein bisschen aus dem Kopf erzählen. Ach, Sie sind Frau Turniak. Das ist mir dutzende Male passiert, wenn ich bei Veranstaltungen war oder auf Podien und dann schon da war und irgendwie in den Raum reinkam und irgendwie alles hat gewartet darauf, dass die Frau von den Grünen kommt. Und ich stand da schon seit 10 Minuten und habe gesagt, ja, das bin ich übrigens. Also wir können anfangen. Es tut mir leid, dass das nicht so ganz klar war. Weil die Leute einfach nicht damit rechnen, dass so eine junge Frau auch Abgeordnete sein kann und da tatsächlich den Platz auf dem Podium hat. Oder als ich in meinem ersten Ausschuss saß, bei der ersten Sitzung, kam ein älterer Kollege an und ich glaube, das hat er auch total nett gemeint. Ich saß auf den Reihen der Ausschussmitglieder, also an meinem Platz. Und dann kam er an und hat gesagt, die Gäste sitzen hinten. Und hat mich darauf hingewiesen und ich meinte, ich war total verdattert und meinte, ja, vielen Dank und bin aber nicht aufgestanden, weil er ja mein Platz war. Und er ist dann so ein bisschen grummelig abgehauen und hat dann irgendwann später, als dann irgendwie wir 2 Stunden Sitzung hatten und offenbar niemand mich da weggeschickt hat, dann wohl verstanden, dass ich da ganz richtig sitze. Aber das war irgendwie auch ein Prozess, den viele dann erstmal lernen mussten. Auch ganz oft, wenn ich irgendwie auf Schulpodien sitze und dann halt auch zwischen irgendwelchen Wahlkreiskandidaten sitze, dann sind die auch meistens 30, 40 Jahre älter als ich. Und ich war auch, im Wahlkampf war es tatsächlich so, dass ich an Berufsschulen war und da waren alle Schüler älter als ich. Und ich saß dann vorne auf der Bühne und die haben sich erstmal gefragt, wie kann das denn sein, dass du jetzt auch irgendwie hier, wie kannst du das denn alles wissen, was die auch wissen? Und warum hast du denn, also wie, das geht doch gar nicht, man muss doch erstmal Politik studiert haben und so. Und das fand ich immer total spannend und total toll, dass ich denen dann erklären konnte, nee, man muss nicht Politik studiert haben, um Politik zu machen. Alle Leute, die keine Politik studiert haben, sind genauso von Politik betroffen und die sollen ja auch mitreden können. Und genau, das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Und ich fand super, dass es diese Debatte gab und es aufgemacht wurde, wie jungen Menschen begegnet wird in unserer Gesellschaft, aber speziell auch in Politik. Genau, was kann man alles machen, um... mitzubestimmen. Man muss sich nicht, also wir müssen uns jetzt nicht alle als Abgeordnete wählen lassen. Das ist, glaube ich, auch nicht die richtige Message, die jetzt hier rausgehen sollte. Man hat ganz viele Möglichkeiten, wie man sich politisch einbringen kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass unsere Generation total politisch ist. In ganz vielen Punkten. Sie ist unglaublich international. Die meisten sprechen Englisch, vernetzen sich übers Internet, haben Freunde auf der ganzen Welt, interessieren sich für bestimmte Themen. Die sind nicht mehr klassisch in Parteien unterwegs, aber sie sind nicht unpolitisch und publizieren ihre Meinung, schreiben Sachen auf Instagram oder auf Twitter und gehen mit ihren Meinungen raus. Es gibt natürlich ganz klassische Möglichkeiten, in eine NGO zu gehen, auf Demos, in ein Schülerparlament, in Volksentscheiden sich zu engagieren, in ASTA zu gehen, an der Uni oder in eine Gewerkschaft. Das sind alles Möglichkeiten, die man hat. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, ich finde immer, dass die Barriere, dann sitzt man in einem Parlament, ist total hoch. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, auch den meisten Menschen gar nicht so klar ist, dass das eine Möglichkeit ist, auch wenn man noch nicht 10, 20 Jahre lang für eine Partei auf der Straße stand und Wahlkampf gemacht hat. Das ist natürlich so, dass es schwierig ist und das ist ungewöhnlich immer noch. Und auch in meiner Partei war es so, dass die meisten, also war mir niemand negativ gegenüber, aber die meisten haben gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren kann. Wir wissen einfach nicht, ob die Mitglieder das wollen, dass eine 19-Jährige für uns ins Parlament geht. Das wusste einfach niemand. Und genau, was ich irgendwie so ein bisschen mitgeben möchte, ist, dass es total in Ordnung ist, sich so zu engagieren, wie es für einen selber passt. So, und ich glaube, man muss auch immer die richtige Möglichkeit finden, politisch aktiv zu sein, was gerade für einen selber einfach irgendwie angenehm ist. Es gibt ja einfach verschiedene Möglichkeiten und das ist auch total okay. Ich glaube nur, dass es auch wichtig ist, einfach um diese Repräsentanz einfach auch zu haben in den Gesetzgebungen, dass wir auch mehr Leute in der Politik brauchen und in den Parlamenten tatsächlich. Weil das, wie gesagt, das soll der Querschnitt der Gesellschaft sein, das ist er nicht. Die Politik ist viel älter, sie ist viel männlicher und sie ist viel akademischer, als unsere Gesellschaft tatsächlich ist. Und Jugend ist da eine Baustelle, nicht die einzige, aber ich glaube, dass die ganz, ganz wichtig ist, weil vor allem jetzt gerade ganz viele Entscheidungen getroffen werden, die vor allem uns in Zukunft betreffen werden. Klimawandel, die Rentenproblematik, das Älterwerden der Gesellschaft, das sind alles Themen, die auf uns zukommen werden. Und wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern, geht das natürlich, aber irgendwann müssen wir uns mit den Problemen beschäftigen. Und ich glaube, dass es sinnvoller ist, wenn wir jetzt schon mal damit anfangen, auch wenn es natürlich nervig ist. Und es ist auch manchmal langweilig, aber man kann auch sehr viel Spaß damit haben. Genau, und jetzt hätte ich noch die Möglichkeit, oder jetzt würde ich euch nochmal fragen, ob ihr Fragen habt, weil ich noch einen Moment auch hier bin und mich sehr freuen würde, wenn wir noch ein bisschen in die Diskussion kommen. Ja?
Wir haben vorhin einen Einblick gegeben, so in die parlamentarische Arbeit. Ich würde mich interessieren.
Ja. Sie haben einen ganz, ganz interessanten Einblick gegeben in Ihre parlamentarische Arbeit. Mich würde mal interessieren, wie zeitaufwendig ist das, was Sie als politische Arbeit machen? Das heißt, ist das ein Fulltime-Job oder machen Sie nebenher noch eine Ausbildung oder ein Studium?
In Berlin ist es tatsächlich so, dass es theoretisch ein Halbzeitparlament ist. Also tatsächlich sind wir halbtags in der Theorie. Das heißt, unsere Ausschüsse gehen nicht so lange wie in Vollzeitparlamenten. Aber tatsächlich ist es sehr umfangreich. Es kommt natürlich auch immer darauf an, also ich studiere noch nebenbei, aber es kommt auch immer darauf an, was man aus dem Job macht. Man kann irgendwie nur zu den Ausschüssen gehen und nur so das Basic Minimum machen. Das ist aber tatsächlich mir persönlich nicht genug. Ich möchte irgendwie auch die Sachen, die ich den Tag mache, jetzt irgendwie auch von der Veranstaltung hier, ich möchte das irgendwie unter die Leute bringen. Ich benutze irgendwie Social Media. Das ist auch eine Sache, die irgendwie schlicht geht, schnell mal einen Tweet zu schreiben, aber wenn man da auch Sachen erklären will oder einfach auch Fragen beantworten will, die auch über Instagram oder so mal reinkommen, finde ich, ist das eine Sache, die mir total wichtig ist und die ich auch als total nachhaltig empfunden habe. Ganz oft, wenn ich in Klassen bin, dann sage ich irgendwie den Schülern auch, wenn ihr mit mir in Kontakt bleiben wollt, dann schreibt mich einfach irgendwie über Social Media an oder so. Und das finde ich ist total wichtig, dass man auch einfach transparent macht, was ist es eigentlich, was ich den ganzen Tag mache. Genau, aber es ist tatsächlich eher... geht eher Richtung Vollzeitbeschäftigung. Vor allem, weil man als Politiker ja auch nicht klassisch dann Feierabend hat. Sondern wenn mal was Dringendes ist, dann ist was Dringendes und dann muss man auch einfach kommen oder muss halt irgendwie ein Statement schreiben oder muss erreichbar sein oder muss eine Frage beantworten.
Darf ich noch eine persönliche Frage nachschieben? Studieren Sie Politik oder was ganz anderes?
Ich studiere Kultur und Technik mit Schwerpunkt Philosophie. Das ist so alles, hat auch was mit Internet zu tun, ist aber nicht Politik. Genau.
Ja, mich würde eine Sache interessieren. Sie haben sehr viel über die Notwendigkeit gesprochen, dass junge Leute in die Politik gehen, aber wenig über die Wege, das möglich zu machen. Also das Wahlalter zu senken ist natürlich eine, aber ich glaube, das behebt nicht die Hinderungsgründe, denn tatsächlich ist ja der Grund, warum viele Leute gerade mit Mitte 30 erst in die Politik gehen, dass dann alles gesetzt ist. Sie waren vielleicht zum Studium oder zur Lehre woanders, sind jetzt an dem Ort angekommen, wo sie auch bleiben wollen, wo sie vielleicht auch eine Familie gegründet haben und sich das alles erstmal so in geregelte Bahnen begeben hat und sie sagen dann, okay, jetzt kann ich mich engagieren, jetzt lege ich los und bringe mich auch politisch ein. Deshalb ist das Alter ja vor allen Dingen in diesem Bereich, wo alle Parteien durch die Bank weg vor allem ihr Eintrittsalter haben. Und ich glaube, da müssen wir was mit der Vereinbarkeit einfach machen. Und da würde mich interessieren, welche Ideen Sie da haben.
Ich glaube, es muss beides so ein bisschen sein. Ich glaube auch, dass diese ganze Phase von Jugend, die ja auch sehr chaotisch sein kann, dass man nicht weiß, wo man jetzt irgendwie lange bleibt, dass man nicht weiß, irgendwie, was möchte ich als nächstes machen, ist das Studium das Richtige, ist die Ausbildung das Richtige. Natürlich ist es so, dass es ein Prozess im Umbruch einfach ist. So, das ist ein Lebensabschnitt, der oft Chaos ist, aber ich glaube, dass auch das einfach wiedergespiegelt werden muss in Parlamenten. Und natürlich ist es so, dass es einfacher ist, wenn oder ja einfach einem mehr Sicherheit gibt und auch man weiß, okay, wenn ich mich jetzt hier in dem Kreisverband engagiere, ich weiß, dass das irgendwie, dass ich die nächsten 5 oder 10 Jahre hier bleiben werde, das ist schon richtig. Und natürlich ist es so, dass es überall Hürden gibt. Und ich glaube, Vereinbarkeit ist vor allem betrifft das Frauen, die ja sich oft die Sorgearbeit für Kinder machen vor allem. Und die, also ich meine, das ist die Erfahrung, die wir bei den Grünen auch gemacht haben, dass wir bieten bei großen Veranstaltungen immer Kinderbetreuung an. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass wir auch Parteitreffen irgendwie unter der Woche abends haben. Und wenn wir dann da nicht es schaffen, irgendwie Kinderbetreuung zu organisieren, dann können die Leute einfach nicht kommen. So, und klar, es gibt ein Riesenproblem mit Vereinbarkeit. Auch jüngere Leute, wenn Leute noch zur Schule gehen und sich engagieren wollen, dann können die nicht irgendwie bis um 22 Uhr noch irgendwelche Diskussionsveranstaltungen machen. Die müssen Hausaufgaben machen und so weiter. Klar, die Frage nach Vereinbarkeit ist unfassbar dringend und die muss geklärt werden. Ich glaube, das ist in einer Gesellschaft, die immer mehr auf, also ich meine, wir haben in den Schulen das auch so, dass es immer mehr auf Leistung geht. Viele Schüler fühlen sich gestresst und kommen allein mit dem Arbeitspensum, was sie in der Schule leisten müssen, kaum hinterher. Da bleibt kaum Zeit für Ehrenamt, sei das jetzt irgendwie politisch oder sei das irgendwas anderes, ob sie Pfadfinder sind oder sich im Chor engagieren, ist da ja egal. Aber klar, die Problematik haben wir nicht nur bei Politik, aber da nochmal speziell, weil da geht es ja auch darum, dass man eigentlich die Leute empowern möchte und die eigentlich dahin holen möchte und eigentlich sagen möchte, ja, ihr sollt euch hier auch einbringen können. Aber klar, die Hürden sind auf jeden Fall da und das ist nicht einfach. Und man braucht natürlich auf der einen Seite Mut und auch Kraft. Und das sorgt dafür, dass viele Menschen, die diese Kraft nicht haben und einfach auch nicht irgendwie sich das leisten können, da ausgeschlossen werden. Da gibt es Barrieren und die müssen abgebaut werden, auf jeden Fall.
Ja, hallo. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar zum ersten, was halten Sie denn vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was ja vor ein paar Monaten in Kraft getreten ist? Und zum zweiten, es gibt jetzt eine neue EU-Datenschutzgrundverordnung, die ist unglaublich schwer einzuhalten, gerade für junge Startups oder ähnliches. Können Sie sich kurz dazu äußern?
Ja, ist nicht so ganz mein Fachthema, aber das Netzdurchsetzungsgesetz hatte auch, also ich habe das letztens erfahren, als ich einen Tweet melden wollte und dann stand da irgendwie, man muss jetzt anklicken, dass man sich ganz sicher ist, dass das rechtlich auch wirklich alles so richtig ist und dann musste man auch unterschreiben irgendwie in dem Twitter-Formular. Das fand ich total krass, so, das ist total abschreckend gewesen. Ich wusste, dass es eindeutig volksverhetzend ist, was da stand, aber trotzdem habe ich sogar als irgendwie Person, die sich sehr viel damit auseinandersetzt, was Hate Speech betrifft, erstmal gezögert und gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen möchte. Das heißt, das ist nicht zielführend. Ich glaube auch, dass es schon so ist, dass man die Firmen und die Unternehmen stärker in die Verantwortung nehmen muss. Aber das Mittel gegen Hate Speech ist es auf jeden Fall nicht. So, und das hat meiner Meinung nach in meiner persönlichen Erfahrung für mehr Probleme jetzt erstmal gesorgt. Und zum Zweiten.
Darf ich da kurz nachfragen? Was wäre denn Ihre Lösung für, also gegen Hate Speech?
Auf der einen Seite, das ist halt ein Riesenproblem. Und es gibt keine einfachen Lösungen, weil Hate Speech ist ja nicht nur eine Sache, die einfach im Internet auftaucht, sondern es kommt ja aus der Gesellschaft im Real Life. So, ne? Und ich glaube, ganz viele Probleme, es gibt gerade eine Tendenz in der Bundesrepublik, dass man für alle Probleme, die mit dem Internet zu tun hat, einfach Cyber vorsetzt. Cybercrime, Cyberbullying, für alle Sachen, alle Phänomene, die es eh schon gibt, einfach dieses Wort davor setzt und so tut, als sei es was völlig anderes. Aber das ist ja Quatsch. Sondern all diese Phänomene kommen ja aus dem echten Leben. Auch sowas wie Mobbing online kommt ja auch, die Leute sind ja nicht nett dann im Alltag zueinander, sondern das kommt ja tatsächlich daher und auch im echten Leben muss man dann ansetzen und sagen, okay, wir müssen gucken, wie wir in der Gesellschaft tatsächlich da wirken können, weil im Netz, das ist ja dieselbe Gesellschaft wie hier, so, auch wenn es sich vielleicht verstärkt äußert, weil Leute denken, sie sind anonym da und sie können schreiben, was sie wollen. Ich glaube, da brauchen wir vor allem auch einfach ein Selbstbewusstsein im Internet, das haben wir als Gesellschaft noch nicht so krass, vor allem nicht in Deutschland, und einfach ein Bewusstsein darüber, dass das, was da im Netz steht, nicht losgelöst ist vom Rest.
Die EU-Datenschutzgrundverordnung?
Datenschutz ist super wichtig. Wir Grünen sind eine Bürgerrechtspartei, die sind mir auch sehr wichtig. Ich glaube, dass es total schwierig ist, das umzusetzen, vor allem bei Startups, die kaum Mittel haben. So, und da müssen wir gucken, dass wir irgendwie staatlich fördern können und da einfach Hilfsangebote schaffen. Aber Patentrezept habe ich auch nicht.
Okay, danke. Jemand noch eine Frage?
Ja. Das ist dann die letzte Frage.
Was kann man tun, um politischen Extremismus sowohl rechts als auch links unter Jugendlichen zu bekämpfen, weil ich sehe oft, dass Jugendliche oftmals dazu tendieren und das auch öfters bei Jugendlichen ausgelassen wird.
Ich glaube, dass auf der einen Seite ist natürlich Prävention die eine Sache, dass du gucken musst, dass du die Jugendlichen erstmal generell in ihrem Weltbild und in dem, was sie so sind, stärkst, also dass du ihnen die Möglichkeit gibst, Selbstbewusstsein zu entwickeln, weil ich glaube, oder es ist so, dass Jugendliche, die irgendwie selbstbewusst sind und sich und wissen, wo ihr Platz ist und dass sie okay mit sich selbst sind, dann nicht für anfällig so sind. Das ist so ein bisschen die eine Schiene und das geht vor allem über Pädagogik, das kann man ganz gut in der Schule auch abdecken, dafür braucht man Sozialpädagogen, die dann auch in der Schule mit da sind. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir trotzdem als Gesellschaft auch sagen müssen, für Extremismus gibt es keinen Raum.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.